Inside Wirtschaft, der Podcast mit Manuel Koch.
Börsengehandelte Indexfonds, also kurz gesagt ETFs, sind besonders beliebt, denn sie sind günstig, flexibel und auch sehr rentabel. Viele haben zum Beispiel Sparpläne auf Aktien-ETFs. Was sollten Anleger da beachten? Welche Fehler sollte man vermeiden? Das bespreche ich jetzt mit Jessica Schwarzer, Buchautorin und Finanzjournalistin. Herzlich willkommen.
Immer wieder schön, hier zu sein. Danke.
Schön, dass du da bist, Jessica. Ja, welche Renditen kann ich denn überhaupt mit einem breit gestreuten ETF-Depot erreichen?
Also man sagt, dass man so 6-8% im Schnitt durchschnittlich pro Jahr langfristig mit einem breit gestreuten Aktiendepot erreichen kann. Es kommt ja ein bisschen darauf an, welchen Markt man wählt, also bis zu 8%. Aber ganz wichtig, im Schnitt und langfristig, es gibt super gute Jahre, wir scheinen gerade eins zu erleben. Mal gucken, wie wir dann über die Ziellinie kommen. Aber es gibt eben auch ganz, ganz schlechte Jahre, das muss man wissen. Aber bis zu 8% im Schnitt pro Jahr langfristig.
Jetzt werden viele Anleger denken, ich schaffe das nicht. Welche Fehler machen diese Anleger denn?
Also ich glaube, beim langfristigen Vermögensaufbau ist erstmal der größte Fehler, nicht langfristig zu agieren. Viele ziehen vorher die Reißleine. Das ist auf jeden Fall schon mal ein großer Fehler. Und dann kann man aber auch wirklich einfach die falschen ETFs, die falschen Produkte wählen. Also wenn ich einen MSCI World, den Weltaktienindex oder den echten Weltaktienindex inklusive Schwellenländern MSCI All Country World wähle, dann kann man da nicht wirklich viel falsch machen langfristig. Wenn ich aber für meinen langfristigen Vermögensaufbau auf totale Mode- und Trendthemen oder Branchen setze, Cannabis-Aktien waren mal total in, Luxusaktien laufen mal gut und mal weniger gut, das würde ich jetzt für den langfristigen Vermögensaufbau eher nicht raten. Also es kommt drauf an, wirklich langfristig zu investieren und diese breite Risikostreuung wirklich zu haben.
Dann gibt es eine Börsenweisheit, die mag ich auch besonders gerne. Hin und her macht Taschen leer. Wie sieht's denn damit aus?
Das ist auch ein Fehler, den man machen kann beim langfristigen Vermögensaufbau, ständig rein und raus und zu meinen, man könnte irgendwie den Markt timen, das funktioniert in der Regel nicht. Time, not timing, heißt ja auch eine andere Börsenweisheit. Klar, es sind heute die Gebühren deutlich geringer geworden als noch vor 10, 20 Jahren oder vor 25, als ich angefangen habe. Aber es gibt eben immer noch Online-Banken, die ziemlich üppig zulangen. Und was man nicht vergessen darf, man hat immer den Spread, also zwischen An- und Verkaufskurs, auch wenn der gering ist. Und es wird im Zweifel ja der Steuerfall ausgelöst und ich muss Abgeltungssteuer zahlen. Das ist alles nicht gut für den langfristigen Vermögensaufbau. Deshalb lieber eine gute Strategie auswählen mit breit streuenden Indizes und den entsprechenden ETFs und der Sache dann treu bleiben.
Du hast ja auch schon so viele Bücher geschrieben. Du empfiehlst ja dann auch immer langfristig zu denken, langfristig zu investieren. Wie ist es dann im Umkehrschluss? Ist es ein Fehler, nur in ein paar Jahren zu denken?
Ich würde sagen, ja, langfristig ist für mich mindestens 10 Jahre. Ich weiß, es gibt Experten, die auch sagen, langfristig ist schon 5 Jahre. Das ist mir nicht langfristig genug. Wir müssen uns nur das Renditedreieck für deutsche Aktien vom Deutschen Aktieninstitut angucken, was es auch für europäische Aktien gibt, für den MSCI World. Also wenn man so 12, 13 Jahre investiert ist, egal in welcher Phase der vergangenen 50 Jahre, ist man immer im grünen Bereich. Und das ist ja wichtig für den langfristigen Vermögensaufbau, dass wir eben die schlechten Jahre aussitzen können, dass wir Krisen und Crashs aussitzen können, kurzfristigere Turbulenzen auch. Und wenn ich nur in wenigen Jahren denke, kann das gut gehen. Es kann mich aber auch übelst erwischen.
Aber macht es Sinn, wenn man langfristig denkt, dann einfach zu investieren und dann stur dabei zu bleiben? Du bist ja auch ein Fan von Rebalancing, also irgendwann muss man ja vielleicht auch mal gucken, macht das Sinn?
Ja, also ganz so stur sollte man dann auch nicht sein. Wenn ich mich beispielsweise für eine Aktienquote von 50% und eine Anleihenquote von 50% entschieden habe und habe einen Anlagehorizont von 20, 30 Jahren, sollte ich da schon vielleicht mal alle 2 Jahre draufschauen, denn Kurse verändern sich, mal laufen Anleihen besser, mal Aktien. Aktien bringen ja sowieso on the long run die besseren Renditen. Also ich werde zwangsläufig irgendwann vielleicht dann auch mal 60% oder 65% Aktien haben und der Anleiheanteil ist entsprechend geschrumpft. Und das würde ja gar nicht mehr meiner Strategie entsprechen und im Zweifel eben auch nicht meinem Risikotyp. Und da ist es dann wichtig, mal nachzujustieren. Und wenn man das Geld hat, nicht den Notgroschen auflösen bitte, es ist ja vielleicht auch super, wenn man sogar nachkauft bei diesem Rebalancing, also noch mehr Geld investiert. Wenn es nicht geht, muss man halt die besser gelaufene Anlageklasse ein wenig verkaufen, um die andere nachzukaufen. Ganz wichtig, dass man das ab und zu auch mal tut.
Und mit Blick auf das Stichwort Risikostreuung können ETF-Anleger ja auch einiges falsch machen.
Ja, also die schon genannten Themen-ETFs, die haben eine deutlich geringere Risikostreuung, als es eben ein MSCI World, ein S&P 500, ein Euro Stoxx haben, ganz sicher. Da gibt es eben auch ETFs, die teilweise nur ganz wenig Aktien beinhalten oder wo es extreme Klumpenrisiken gibt, wo einzelne Aktien 20-30% haben. Also da auch unbedingt genau hinschauen und eben die breit streuenden für den langfristigen Vermögensaufbau wählen. Die anderen, es gibt spannende Themen-ETFs, es gibt spannende Branchen, die sind eher vielleicht für ein kurz- bis mittelfristiges Investment. Die kann man mal zwischenzeitlich beimischen oder in ein Spielgelddepot packen. Aber bei dem ganz langfristigen Vermögensaufbau, keep it simple, die ganz breit streuenden Indizes.
Aber es gibt ja immer wieder Trendthemen und wenn man jetzt aktuell guckt, würde ich mal sagen, künstliche Intelligenz, vielleicht Rüstung. Sollte man also auf sowas dann auch nicht setzen?
Wenn, dann würde ich es wirklich als Beimischung tun oder eben in einem Core-Satellite-Depot als Satellit, was ja die Beimischung dann ist. Sehr, sehr langfristig kann das gut gehen. Das kann aber auch schief gehen. Wir sehen Trends kommen und gehen. Und es ist ja auch die Frage, eine künstliche Intelligenz, das ist sicherlich ein Trend, der nicht mehr wegzudenken ist. Aber ob das immer noch ein Thema an der Börse ist, was in ein paar Jahren super gut läuft, oder ob nicht KI sowieso überall drin steckt und ich gar kein besonderes Investment mehr brauche, das wissen wir heute nicht. Und wenn ich sehr langfristig investieren möchte und mir nicht die Arbeit machen möchte, permanent alle Positionen zu überprüfen und nachzujustieren, dann würde ich solche Dinge ins Spielgelddepot packen oder eben als Beimischung und langfristig eben die breiten Indizes nehmen.
Jetzt gelten ETFs immer als günstig, also von der Kostenseite her mache ich dann wenig falsch?
Eigentlich ja, zumindest im Vergleich zu aktiv gemanagten Aktienfonds und auch im Vergleich zu aktiv gemanagten ETFs, die gibt es ja mittlerweile auch. Ich würde trotzdem vergleichen und schauen, warum soll ich mehr für meinen MSCI World zahlen an jährlichen Gebühren als unbedingt nötig. Da kann man sicherlich immer noch ein bisschen was rausquetschen an Rendite und vor allen Dingen ganz unbedingt hinschauen, was mit dem Broker ist, was berechnet mein Broker, was muss ich für ETF-Sparpläne zahlen. Viele sind mittlerweile sehr, sehr günstig bis gratis. Bei anderen zahle ich aber noch ziemlich üppig und das muss einfach nicht sein. Also dann würde ich im Zweifel mit meinem Depot nochmal umziehen. Das kostet in der Regel nichts und spare da auch nochmal Geld und die Rendite wird nicht durch unnötige Gebühren belastet.
Was passiert jetzt eigentlich mit meinem ETF-Depot, wenn ich im Ruhestand bin? Verkaufe ich dann alles und packe das ganze Geld aufs Sparbuch?
Kann man machen, ist aber, glaube ich, keine gute Idee, denn wenn ich mit 65, 67, 70, wann auch immer in den Ruhestand gehe, dann habe ich ja noch ganz viel Anlagehorizont vor mir, weil ich ja hoffentlich noch 20, 30 Jahre lebe. Warum sollte das Geld an der Börse nicht noch ein bisschen weiter für mich arbeiten? Vielleicht nicht mehr mit so einer hohen Aktienquote wie zuvor, aber immer noch weiterarbeiten. Und es gibt ja mittlerweile auch den Sparplanrolle rückwärts, Entsparplan, Entnahmeplan genannt. Da kann ich quasi mein ETF-Depot umwandeln und es wird mir monatlich Summe X, die ich frei wählen kann, ausgezahlt, überwiesen, Zusatzrente. Irgendwann ist das Depot natürlich leer, klar, aber auch das ist natürlich ein toller Weg, wie man dann mit seinem ETF-Depot weiter umgehen kann und auch dann bleibt das Geld ja investiert, zumindest das, was ich noch nicht entnommen habe.
Und beachten sollte man auch noch, dass ja Steuern gezahlt werden müssen?
Ja, auf jeden Fall. Die Abgeltungssteuer, leidiges Thema, da kommen wir bisher nicht drum herum. Jeder hat einen Freibetrag von 1.000 Euro im Jahr pro Person und alles, was darüber hinaus an Kapitalerträgen kommt und das ist dann eben Dividenden, Dividenden, Zinscoupons und die Gewinne, die Kursgewinne, muss versteuert werden, 25% Abgeltungssteuer plus Soli, den zahlen wir Anleger ja leider noch, plus gegebenenfalls Kirchensteuer sind wir bei fast 29%. Das darf man auch nicht vergessen. Also das wird dann nochmal abgezogen, aber nur von meinem Gewinn, nicht von meinem Gesamtdepot.
Und welche dieser Fehler machst du auch selber?
Also ich hoffe, dass ich die wenigsten davon mache, aber ich habe ein bisschen lange gewartet, bis ich mit meinem großen Depot für den langfristigen Vermögensaufbau mal den Broker gewechselt habe. Aber mittlerweile habe ich es getan und ich glaube, da ab und zu mal zu vergleichen, sollte man tun. Und es dauert auch gar nicht so lange, auch der Umzug nicht.
Also in der Hinsicht muss man einfach auch sich ein bisschen Gedanken machen und sich mindestens ein-, zweimal im Jahr hinsetzen und dann schauen, welche Hausaufgaben da zu tun sind.
So ist es.
Dankeschön an Jessica Schwarzer, Buchautorin und Finanzjournalistin. Und danke an Sie und euch, liebe Zuschauer, fürs Interesse. Alles Gute und bis zum nächsten Mal.
Und wenn euch diese Sendung gefallen hat, dann abonniert gerne den Podcast von Inside Wirtschaft und gebt uns ein Like.